Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir hören Gottes heiliges Wort, wie er es hat aufschreiben lassen im Hebräerbrief im ersten Kapitel. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort. Er hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe und ist so viel höher geworden als die Engel, wie der Name, den er ererbt hat, höher ist als ihr Name. Denn zu welchem Engel hat Gott jemals gesagt: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt? Und wiederum: Ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Lasst uns beten. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern in unserem Herrn Christus, wie gut seid ihr darin, Geschenke zu erraten? Ich nehme mal an, dass auch in diesem Jahr zu Weihnachten bei euch Geschenke unter dem Weihnachtsbaum oder auf dem Gabentisch gelegen haben. Und da ist oft eine Frage, die man sich zuerst stellt: Was könnte wohl drin sein? Da wird so ein Geschenk, ehe man es auspackt, erstmal von außen begutachtet. Wie groß ist das Ding? Ist es leicht oder ist es schwer? Man kann mal dran schütteln, ob sich was bewegt, ob man es erraten kann, was wohl drin sein könnte. In unserer Familie gibt es da eine besondere Tradition, die hat meine Frau aus Schweden mitgebracht. Da gibt es zu jedem Geschenk einen kleinen Reim, einen kleinen Vers. Da gibt der Beschenkende dem Beschenkten in Reimform einen kleinen Tipp, einen kleinen Hinweis, was er da eingepackt hat. Das sieht dann ungefähr so aus: Das hier ist für dich, klein und nett, und jetzt ist dein Set komplett. Und dann darf man raten. Ihr Lieben, wie ist es mit dem Geschenk, das Gott zu Weihnachten nicht unter den Christbaum legt, sondern in die Krippe? Können wir uns auf dieses Geschenk einen Reim machen? Können wir dieses Geheimnis jemals ergründen? Oder sagt ihr vielleicht: Das ist doch kein Geheimnis mehr, es ist doch schon ausgepackt. Ja, früher im alten Bund vielleicht, da war das noch Geheimnis umwoben. Da konnten die Leute vielleicht noch Rätsel raten, was Gott wohl vorhat, wie er die Rettung der Welt vollbringen würde. Da konnte man schon mal einen Tipp abgeben, aber so richtig einen Reim drauf machen, konnten sich wohl die wenigsten, bevor Jesus kam. Wir dagegen, dass ihr heute gekommen seid zu diesem vielleicht vierten Weihnachtsgottesdienst in Folge, das zeigt ja, dass ihr ziemlich gut Bescheid wisst, worum es sich bei Gottes Geschenk an diese Welt handelt. Dass ihr wisst, ohne dieses Geschenk wäre Weihnachten bedeutungslos. Aber lasst uns noch einmal für ein paar Minuten wenigstens so tun, als wüssten wir noch nicht alles. Halten wir das göttliche Paket noch einmal in der Hand. Schauen wir uns die Verpackung an, in die das Geschenk eingewickelt ist, und staunt mit mir aufs Neue, wenn wir wieder sehen, was Gott da eigentlich für uns reingepackt hat. Wir wollen das tun unter der Überschrift Gott beschenkt die Welt, lange Zeit durch Propheten und schließlich durch seinen Sohn. Gott beschenkt die Welt vor Zeiten durch Propheten. Wer am Heiligabend zu einer Christvesper war, der hat wahrscheinlich wieder viele der bekannten Weissagungen und Prophezeiungen gehört. Sie alle kündigen den kommenden Retter an, dass er kommt, wo er geboren werden sollte und dass schon seine Geburt an sich ein Wunder sein würde. Weil er eben nicht das Kind einer gewöhnlichen Beziehung zwischen Mann und Frau sein sollte, sondern der Sohn einer Jungfrau. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten. Nun fragen wir vielleicht aber, warum sollten wir uns überhaupt noch mit den Propheten aufhalten? Warum noch diese alten Prophezeiungen lesen, von denen wir manchmal sowieso nur die Hälfte verstehen? Sind das nicht Worte, die für eine ganz andere Zeit bestimmt waren? Was können wir heute noch anfangen mit Prophetenworten, wo die Rede ist von Bethlehem, Ephrata und der weise Melchisedek? Was bedeutet es für uns, wenn da die Rede ist von dem Zepter aus Juda und dem Spross vom Stamm Isais? Natürlich, man kann das alles erklären. Mit ein paar geschichtlichen Hintergrundinformationen aus dem Alten Testament, mit einem kleinen Crashkurs in Bibelkunde zum Königshaus Davids und zur Geschichte des Volkes Israel und seiner Propheten kann man sich da schon einen Reim drauf machen, was damit gemeint ist. Aber die Frage ist trotzdem, wozu die Mühe sich machen? Wozu sich in der Vergangenheit aufhalten, wo wir doch in der Zeit nach Jesu Geburt leben? Das Kind ist doch schon geboren, der Retter ist doch schon da. Warum lohnt es sich, die alten Prophezeiungen wieder zu hören? Was gehen uns die Propheten an? Nun, zum einen sind sie eine wichtige Erinnerung dafür, wo wir herkommen und welchen Retter auch wir nötig hatten. Schauen wir auf das, was Gott ihnen gesagt hat und was davon auch für uns zeitlos gültig ist, nämlich was das für ein Retter sein musste. Und dabei ist schon das eine Überraschung, dass Gott überhaupt durch Propheten gesprochen hat, dass er mit dieser Menschheit überhaupt noch redet. Der Gott, dem wir alles verdanken, unser Leben und alles Gute darin. Wie oft hat die Menschheit diesem Gott den Rücken zugewendet? Hat ihn bewusst oder unbewusst beleidigt, ignoriert, verlästert, verspottet, ihn einen guten Mann sein lassen oder eben diesen Gott sich zurechtgebogen, zurechtgestutzt nach unserem Bild? Würdet ihr noch mit jemandem reden, der sich euch gegenüber so verhalten hat? Und dann ist nicht nur überraschend, dass Gott durch Propheten redet, sondern achtet darauf, wie Gott durch die Propheten gesprochen hat. Wenn Gott kommt und redet, müsste man da nicht eigentlich erwarten, dass er Feuer vom Himmel regnen lässt, dass er das Gericht vollzieht, dass von uns allen nichts weiter übrig bleibt als ein Häufchen Asche? Doch wie redet Gott? Von Anfang an, gleich nach der ersten Sünde im Paradies, sagt er: Adam, wo bist du? Adam, lauf doch nicht weg vor dem Einzigen, der dir helfen kann. Und dann schickt Gott Jahr ein, Jahr aus, Generation auf Generation Scharen von Propheten, die diese Botschaft wiederholen. Kehrt um zu dem lebendigen Gott. Wahres Glück, echtes Leben gibt es nur bei ihm. mit ihm, mit dem Immanuel auf deiner Seite. Da kannst du über Mauern springen, da kannst du durch Wasser gehen, da kannst du seelenruhig bleiben, selbst im Angesicht deiner Feinde. Auch durch das finsterste Tal, das Tal des Todes, kannst du furchtlos gehen, denn er, dein Gott und Retter, ist bei dir. Aber auch das bezeugten die Propheten von Anfang an. Habe diesen Gott zum Feind und du wirst nie wieder froh. Du bist verloren für alle Ewigkeit. Und darum danken wir Gott, dass er vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise zuverlässig geredet hat, durch Propheten. Dass er gesagt hat, wie er Sünder retten wird. Und dass Gott das bis heute tut, immer und überall dort, wo sein Wort laut wird. Aber wie gesagt, die Zeit der Propheten war nur Teil 1, der Vorspann sozusagen. Was die Propheten sagten, das war zum einen zeitlich und räumlich begrenzt und auch das, was sie sagten, das glich oft einem Puzzlespiel mit vielen Teilen, die nicht richtig zusammenzupassen schienen. So bereiteten die Propheten in Gottes Auftrag den Weg für etwas viel Größeres. Für den Grund, warum wir auch heute wieder zusammengekommen sind zu feiern. Denn Gott beschenkt die Welt schließlich, endlich, mit seinem eigenen Sohn. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Und wenn er jetzt sagt, ja, schon klar, das ist wirklich schön, dass das Kind in der Krippe liegt, dass Gott seinen Sohn schickt. Aber das ist nun auch wieder nichts, was uns völlig vom Hocker reißt, denn das wissen wir doch schon. Das haben wir jetzt zum 4. Mal gehört diese Woche. Dann schaut mit mir dieses Geschenk noch einmal etwas genauer an im Lichte unseres Bibeltextes. Gott hat zu uns geredet durch den Sohn. Das heißt, nicht durch ein Telegramm, nicht durch eine SMS, nicht durch Gesandte oder Propheten, sondern indem er selbst kommt. Weißt du, was das heißt? Durch den Sohn? Stell dir vor, da ist ein Mann, der legt mit viel Mühe und über Jahre hinweg einen Weinberg an. Diesen Weinberg verpachtet er. Und als die Zeit der Ernte kommt, da schickt er Boten aus, die einen Teil als Pacht einkassieren sollen. Und die Pächter sehen die Boten kommen und können nur lachen. Sie lachen die Boten aus, sie verjagen sie, sie schlagen sie vielleicht grün und blau. Einige töten sie sogar. Und was tut dieser Weinbergsbesitzer? Er schickt keine Boten mehr, nein. Er schickt seinen Sohn, den einzigen, den er hat. Er schickt den Sohn, der den Weinberg einmal erben wird. Ja, dem dieser Weinberg eigentlich schon gehört. Denn ihm gehört alles, was dem Vater gehört. Aber indem der Sohn losgeschickt wird, wissen es beide, Vater und Sohn, wie die Geschichte enden wird. Die Pächter werden den Sohn töten. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Gott schickt seinen Sohn. Der ewige, heilige Gott kommt höchstpersönlich in eine Welt, die seit dem Sündenfall von diesem Gott nichts wissen will. Und er schickt eben nicht Propheten oder menschliche Botschafter, er kommt selber in Gestalt eines kleinen Kindes. Dieses Kind ist sozusagen Gottes letztes Wort an diese Welt, sein fleischgewordenes Wort. Die ganze göttliche Offenbarung, alles, was wir wissen müssen zu unserer Rettung, zusammengefasst, gebündelt in einem kleinen Kind. In dem Kind, das später am Kreuz sein Leben geben wird. Und damit wir nicht zu schnell abschalten, beschreibt der Hebräerbrief für uns noch einmal ausdrücklich und ausführlich, wer schon dieses Kind ist. Der Sohn, der da im Bauch der Maria unsere Menschheit annimmt, der da so scheinbar harmlos im Stroh und später scheinbar so hilflos am Kreuz zu sehen ist. Der Schreiber des Hebräerbriefs will mit diesen Worten angefochtene Christen wissen lassen, wer dieser Jesus eigentlich ist. Mit dem legt sich keiner ungestraft an. Doch wer diesen Jesus sein Eigen nennt, der hat Gott selbst auf seiner Seite. Schauen wir uns mit den Worten des Hebräerbriefes an, wie dieses Kind beschrieben wird, wie es in allen Formen und Farben funkelt wie ein Diamant. 7 Facetten beschreibt der Hebräerbrief, die wir kurz anschauen wollen. Das Kind ist eingesetzt zum Erben über alles. Das heißt, das Kind wird das Ziel Gottes erreichen und alles in Besitz nehmen, was Gott ihm zugedacht hat. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Und das Zweite, durch dieses Kind hat er auch die Welt gemacht. Das ewige Wort, das Kind in der Krippe, war als Gottes Sohn selbst beteiligt am Werk der Schöpfung. Und das heißt, wenn das dem Kind möglich war, dann ist auch in deinem Leben diesem Kind kein Ding unmöglich. Das Dritte, dieses Kind ist der Abglanz von Gottes Herrlichkeit. Gott selbst, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott. Wer das Kind sieht, sieht Gottes Herrlichkeit. Das Vierte, er ist das Ebenbild von Gottes Wesen, der identische Abdruck von Gott selber in einer Form, die wir ertragen können. Später heißt es von diesem Kind, niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der Gott ist, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt. Denn er weiß am besten, wie Gott ist. Das Fünfte, er trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort. Dieser Jesus ist alles andere als hilflos und schwach. Auch in seiner Menschheit, als er deine und meine Erlösung vollbrachte, hatte er immer und zu allen Zeiten alle Macht, auch wenn er sie nicht gebrauchte, um uns erlösen zu können. Aber das Kind in der Krippe, der Mann am Kreuz, ist nicht machtlos und hilflos, auch in deinem Leben nicht. Er lenkt und leitet alles zu deinem Besten und trägt dich in seiner starken Hand. Und das ist ganz gewiss, wenn wir den nächsten Punkt, die sechste Facette anschauen, er hat vollbracht die Reinigung von den Sünden. Weil er eben nicht nur ein Prophet, ein Gesandter, ein göttliches Sprachrohr war, sondern Gottes Sohn, dein Erlöser. Ein Mensch, ein Vorbild, hätte uns nichts genützt. Wir wären in unseren Sünden verloren. Aber Jesus, Gottes Sohn, ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt, ein für allemal. Schauen wir die letzte Facette an. Er, das Kind, hat sich gesetzt zu Rechten der Majestät in der Höhe. Jetzt, hier und heute, lenkt Jesus die Geschicke nicht nur der großen Weltereignisse. Er überschaut auch dein Leben, auch deine Not, deine Sorge. Und sei ganz getrost, in seinen durchbohrten Händen trägt er das Zepter der göttlichen Allmacht und Herrlichkeit. Er gebietet über Himmel und Erde und sogar über die Mächte der Finsternis und Hölle. Gott sei Dank, wir müssen bei diesem Kind nicht Rätsel raten, was Gott uns dadurch alles schenkt. Dieses Kind, unser Heiland, ist genau der Retter, den wir brauchten. Gott sei Dank. Wenn wir beim Weihnachtsfest zur Bescherung die Geschenke ausgepackt haben und endlich wissen, was drin ist, dann gibt es bestimmt manche Dinge, die wir jetzt öfters benutzen werden. Ein Kleidungsstück, das wir gern tragen. Aber es gibt vielleicht auch welche unter uns, die sagen, für mich war nichts dabei. Dann schau auf das Geschenk, das Gott der Welt macht und auch dir. Ein Geschenk, das nicht veraltet. Ein Geschenk, das mit jedem Jahr, in dem wir drüber staunen, immer herrlicher und tröstlicher funkelt und schillert, weil es Gottes Geschenk für Sünder ist. Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Euch ist heute der Heiland geboren. Und darum lobt Gott, ihr Christen alle gleich, in seinem höchsten Ton. Der Heuch schließt auf sein Himmelreich und schenkt uns seinen Sohn. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.